HR Info. Der Tag in Hessen.
Ich bin Sarina Hase. Hallo. Das Deutschland-Ticket kommt zum 1. Mai. Auch im Bundesrat wurde das Ticket nun abgenickt. Ab Montag gibt es das dann auch zu kaufen. HR-Info-Reporterin Marie-Katharin Fromm haben wir gefragt, wie man hier in Hessen an das 49-Euro-Ticket rankommt.
Ich muss dafür ein Jahresabo abschließen. Da habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann das bei meinem lokalen Verkehrsunternehmen machen. Zum Beispiel in Kassel bei der KVG, der HEAG in Darmstadt oder zum Beispiel bei der VGF in Frankfurt. Aber auch bei der Bahn bekomme ich das Ticket. Das kann ich entweder online beantragen, auf der jeweiligen Internetseite oder auch direkt am Schalter vor Ort. Ich kann mir das Ticket aber auch über diverse Apps besorgen. Das geht auch bei einigen lokalen Anbietern, beim RMV zum Beispiel oder in Nordhessen beim NVV oder auch in der Bahn-App, dem DB-Navigator. Diese Apps haben viele Leute ja eh schon auf dem Handy.
Und wir wollten noch von ihr wissen, was man macht, wenn man schon ein ÖPNV-Abo hat, beispielsweise beim RMV oder auch beim NVV.
Die können sich jetzt entscheiden, ob sie zum Deutschland-Ticket wechseln wollen oder ihr jetziges Abo behalten wollen. Denn alle Abos, die es im Moment gibt, bleiben auch weiterhin parallel bestehen. Das heißt, ich kann mir auch erst noch mal in Ruhe überlegen, ob ich jetzt schon wechsle zu Mai oder erst später. Alle Abokunden werden jetzt von ihrem Verkehrsunternehmen angeschrieben, bei dem sie das Abo abgeschlossen haben, und kriegen dann Infos, was sie genau machen müssen, wenn sie zum Deutschland-Ticket wechseln wollen.
Ab Montag ist das 49-Euro-Ticket zu kaufen. Infos dazu waren das von hr-Info-Reporterin Marie-Katharin Fromm. Alle Bahnfahrer, die normalerweise auf der ICE-Strecke zwischen Kassel und Fulda unterwegs sind, brauchen nun starke Nerven. Denn diese Strecke wird ab morgen gesperrt. Und zwar für mehrere Monate, bis voraussichtlich Anfang Dezember. In dieser Zeit soll die Strecke erneuert werden. Was das für Auswirkungen auf den Nah- und auch auf den Fernverkehr hat, Michael Pschibilla berichtet.
Kassel-Fulda, das ist eigentlich ein Katzensprung. Normalerweise lässt sich die Strecke mit dem ICE in flotten 30 Minuten bewältigen. Normalerweise. Ab 1. April, und das ist kein Aprilscherz, dauert das jetzt anderthalb Stunden. Denn die direkte Verbindung wird gesperrt. Die Züge müssen auf Nebenstrecken umgeleitet werden. Bei den Fahrgästen am Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel hat sich das schon rumgesprochen.
Ja, wird umständlich für die Pendler.
Kann natürlich einschneidend sein.
Dauert eine gute Stunde länger jetzt für mich, ja.
Die sogenannte Schnellfahrstrecke Kassel-Fulda ist jetzt seit über 30 Jahren im Betrieb. Sie muss saniert werden. Insgesamt sollen 163 Kilometer Gleise und 70 Weichen erneuert werden, teilt die Deutsche Bahn mit. Dazu kommen noch fast 200.000 Schwellen und 150.000 Tonnen Schotter. Grundsätzlich zeigen die Fahrgäste Verständnis.
Es muss ins Bahnnetz investiert werden, und Investition heißt halt nicht nur, dass wir neue Strecken kriegen, sondern dass halt eben auch saniert wird. Ich glaube, da müssen wir mit leben.
Es ist lange verschleppt, die müssen da dran.
Die Auswirkungen der Erneuerung sind enorm. Sie betreffen nicht nur den Regionalverkehr zwischen Kassel und Fulda und weiter Richtung Frankfurt. Diese ICE-Strecke ist ein Herzstück für die Nord-Süd-Achse von Hamburg bis München. Und auch die Verbindung Frankfurt-Berlin ist betroffen. Durch die Umleitungen ändern sich Abfahrts- und Ankunftszeiten. Manche Züge fallen ganz weg. Gefühlt wird der gewohnte Fahrplan komplett durcheinandergewürfelt. Und vor allem viele Reisen dauern wesentlich länger. Das betrifft vor allem Pendler.
Ja, ich finde das allgemein momentan mit den Zügen sowieso ziemlich schwierig. Deswegen habe ich jetzt mir auch ein Auto gekauft, obwohl ich jahrelang halt mit dem Zug gefahren bin. Aber es geht halt einfach auch nicht mehr anders, weil man kommt nirgendwo mehr rechtzeitig irgendwo hin.
Fahrgäste sollten sich auf der Homepage der Bahn schlau machen, was da auf sie konkret zukommt. Und bis Ende des Jahres viel Zeit und Geduld einplanen. Laufen die Bauarbeiten nach Plan, wird die rund erneuerte Schnellfahrstrecke Kassel-Fulda am 9. Dezember nach rund 8 Monaten Bauzeit wieder freigegeben.
Ab morgen wird die ICE-Strecke zwischen Kassel und Fulda gesperrt. Grund dafür sind Streckenerneuerungen. Was das für den Nah- und den Fernverkehr bedeutet, hat uns Michael Pschibilla zusammengefasst. Zehntausende Menschenleben hat das schwere Erdbeben in der Türkei und auch in Syrien Anfang Februar gefordert. Noch viel mehr Menschen haben ihr Zuhause verloren. Weitere Landesteile wurden verwüstet, zahlreiche Gebäude zerstört. Der Wiederaufbau wird schwer und langwierig sein. Doch wie kann und wie wird dieser überhaupt aussehen? Und wer ist daran beteiligt? Mit solchen Fragen beschäftigt sich aktuell ein Forschungsprojekt der Technischen Universität Darmstadt. hr-Inforeporter Raphael Stübig berichtet.
Oft bebt die Erde nur für wenige Sekunden, die Schäden aber können verheerend sein. Wie in Friaul in Italien, wo im Jahr 1976 ein Erdbeben viele Dörfer fast vollständig zerstört hat. Julian Schellung ist dort gerade wieder unterwegs auf Forschungsreise im Ort Cemona, der heute fast wieder so aussieht wie vor dem Beben.
Der Dom und der Kirchturm der Stadt wurden fast genauso wiederhergestellt, wie sie vor dem Erdbeben waren, obwohl diese Kirche und auch der Kirchturm fast komplett eingestürzt waren. Und teilweise wurden dafür sogar auch die gleichen alten Steine wiederverwendet.
Eine weitere Strategie beim Wiederaufbau kehrt in der Geschichte auch immer wieder. Aus der Not eine Tugend machen und die Krise als Chance nutzen, sagt Professor Nikolai Hannig, der das Forschungsprojekt leitet.
Wir können bis ins Mittelalter zurückblicken. Da finden wir immer wieder Könige, da finden wir immer wieder Stadtverwaltungen, die genau diese Losung nach großen Naturkatastrophen ausgegeben haben. Wir nutzen diese Krise jetzt als Chance für den Wiederaufbau unserer Stadt. Wir verleihen unserer Stadt durch den Wiederaufbau eine neue Blüte.
Mal gelingt das, doch oft verblasst der anfängliche Eifer auch schnell wieder. Das lässt sich am Beispiel von Messina sehen. Die sizilianische Hafenstadt wurde in den vergangenen Jahrhunderten mehrfach von schweren Erdbeben verwüstet, zuletzt im Jahr 1908.
Da erkennen wir im Grunde genommen wie so eine Art Ping-Pong-Effekt. Mal hat der Wiederaufbau der Stadt neue Kraft verliehen. Nach anderen Katastrophen kam es aber häufig dazu, dass diese Stadt sozusagen ihre Strahlkraft einfach verloren hat. Und das führt mich im Grunde genommen zu der These, dass sich hinter dieser Losung, die Krise als Chance zu nutzen, eher sowas wie eine emotionale Bewältigungsstrategie verbirgt.
Einer anderen Fragestellung geht Adrian Franco im Darmstädter Forschungsprojekt nach. Der Historiker untersucht am Beispiel von Notunterkünften, welche Dynamiken beim Aufeinandertreffen von Hilfsorganisationen, Behörden und der betroffenen Bevölkerung entstehen.
Die Notunterkunft ist vor dem Gesichtspunkt interessant, dass sie eine Lücke füllt, auf der anderen Seite dann aber auch sozusagen materielle Fakten schafft. Und wenn man jetzt aus Sicht einer Stadtplanung dann auf diese Notunterkünfte blickt, stellen sie dann in der Regel eher Probleme mittel- bis langfristig dar, weil sie sozusagen ja Obdach bieten, die Menschen damit umgehen, diese Notunterkünfte auch in der Regel ausbauen, umgestalten. Das kann eben dann doch zu Konflikten führen.
Nach dem jüngsten schweren Erdbeben beobachten die Darmstädter Forscher gerade, wie die Katastrophe den schwelenden Konflikt im türkisch-syrischen Kurdengebiet wieder anheizt und der syrische Machthaber Assad Grenzen sperren lässt und so bestimmte Regionen von der humanitären Hilfe abschneidet.
Wie steht es um humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau nach Naturkatastrophen? Raphael Stübig hat über ein aktuelles Forschungsprojekt an der TU Darmstadt berichtet. Seit Jahren treffen sich christliche Abtreibungsgegner während der Fastenzeit zu sogenannten Mahnwachen vor Beratungsstellen, die Schwangerschaftskonfliktberatungen anbieten. In Hessen ist vor allem die Pro Familia Beratungsstelle in Frankfurt betroffen. Die Stadt hat mehrfach versucht, die Mahnwachen zu verbieten. Aber bislang haben die Gerichte den Abtreibungsgegnern Recht gegeben. Zugleich will die Bundesregierung ein Bannmeilengesetz für solche Beratungsstellen erlassen. Doch ist das verfassungsrechtlich überhaupt zulässig? HR-Inforeporter Alicia Lindhoff dazu.
Die 8 Frauen und 2 Männer haben sich schräg gegenüber vom Eingang der Pro Familia Beratungsstelle im Frankfurter Westend aufgereiht. Gemeinsam murmeln sie Gebete in Endlosschleife, einige auf Knien. Wer an ihnen vorbei muss, sieht als erstes die Plakate. Unborn Lives Matter steht da drauf. Oder Mein Leben liegt in euren Händen. Mit der Presse wollen sie nicht sprechen. Die Gebete werden übertönt von Gelächter. Wenige Schritte entfernt haben sich Mitarbeiterinnen von Frauendezernat und Frauenreferat zu einem feministischen Mittagsimbiss getroffen, als Gegenaktion zur Mahnwache. Auch Frankfurts Frauendezernentin Rosemarie Heilig von den Grünen ist da.
Frauen, die hierher kommen, die sind in einer ganz schwierigen Lebenssituation. Und es muss doch möglich sein, dass man ohne eine solche Belästigung zu der Beratungsstelle anonym gehen kann, zumal wir im 21. Jahrhundert sind. Wir kämpfen schon seit über 100 Jahren dafür, dass wir für unseren Körper selber verantwortlich sind und wollen uns da auch nicht reinreden lassen. Deswegen sind wir heute hier.
Die Stadt Frankfurt hat mehrfach versucht, die Mahnwachen zu verhindern. Etwa ein Jahr lang hat sie die Abtreibungsgegner an die nächste Straßenkreuzung verbannt. So, dass Schwangere zumindest nicht direkt an ihnen vorbei mussten. Doch der Verein Euro Pro Life klagte gegen die Auflage. Mit Erfolg. Das Frankfurter Verwaltungsgericht wertete das Recht auf Versammlungsfreiheit höher als die potenzielle Einschränkung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Frauen. Auch eine Beschwerde der Stadt gegen dieses Urteil hatte keinen Erfolg. Rosemarie Heilig.
Wir als Kommune haben im Moment keine rechtlichen Handhaben mehr. Wir brauchen ein Bundesgesetz, das die Gehsteigbelästigung verbietet.
Genau daran arbeitet derzeit das grün geführte Bundesfamilienministerium. Und auch im Koalitionsvertrag der Ampel heißt es, sogenannten Gehsteigbelästigungen von Abtreibungsgegnerinnen und Abtreibungsgegnern setzen wir wirksame gesetzliche Maßnahmen entgegen. Friedhelm Hufen ist ehemaliger Richter am Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz und hat sich als Sachverständiger im Hessischen Landtag für eine solche gesetzliche Regelung ausgesprochen.
Ein solches Gesetz muss kommen zum Schutz der Schwangeren, aber auch zum Schutz der Beratenden oder auch der Ärzte. Wir haben ja sowieso das Problem, dass die Möglichkeit der Schwangerschaftsunterbrechung sehr beeinträchtigt ist, dadurch, dass wenige Ärzte das noch machen.
Beim Hessischen Innenministerium sieht man das allerdings etwas anders. Dort heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage des HR, der Bund könne über solche Einschränkungen gar nicht entscheiden. Denn seit 2006 ist das Versammlungsrecht Ländersache. Und die hessische Landesregierung selbst hat keine Pläne, die Mahnwachen gesetzlich zu verbieten. Der Jurist Friedhelm Hufen glaubt trotzdem, dass eine Regelung auf Bundesebene möglich ist. Im Rahmen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes. Ob eine solche Regelung dann auch verfassungskonform ist, hänge von der Formulierung ab. Einfach pauschal eine Bannmeile für Demonstrationen rund um Beratungsstellen, Praxen und Kliniken einzuführen, sei wenig aussichtsreich.
Da wäre das Risiko einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung oder auch Streichung sehr viel größer.
In jedem Fall werden die Mahnwachen Justiz und Politik noch länger beschäftigen.
Seit Jahren treffen sich christliche Abtreibungsgegner während der Fastenzeit zu sogenannten Mahnwachen vor Beratungsstellen, die Schwangerschaftskonfliktberatungen anbieten. Ob das verfassungsrechtlich überhaupt zulässig ist? hr-Inforeporterin Alicia Lindhoff hat berichtet. In Hessen starten heute die Osterferien. Für viele heißt das ab in den Urlaub. Für viele geht's dann in die Ferne. Wie schön Reisen aber auch hier bei uns in Hessen sein kann, das zeigt uns Nordhessen-Reporterin Silvia Ritter und schaut an den Edersee nach Waldeck-Frankenberg.
Blau glitzert der Edersee zur Rechten, eingebettet in ein Meer aus Buchenwäldern. Die sind Teil des Natur- und Nationalparks Kellerwald-Edersee und als UNESCO-Weltnaturerbe geschützt. Cafés stellen die Stühle raus, Wanderwege werden auf Vordermann gebracht. Alles klar für den Saisonstart?
Also zu Ostern ist es schon so, dass wir da in der Regel sehr gute Buchungen haben. Das ist auch in diesem Jahr der Fall, dass doch relativ viel vorgebucht ist. Es gibt noch einige Kapazitäten für Kurzentschlossene, aber grundsätzlich ist Ostern so der Start, wo auch so das erste Mal richtig wieder ja auch Umsatz in den Betrieben generiert werden kann.
Klaus Günther ist Geschäftsführer der Edersee Marketing GmbH. Gerade diese Woche wurde der Edersee als besonders wanderfreundliche Region ausgezeichnet. Die Freizeitmöglichkeiten sind vielfältig. Was unternimmt der Edersee-Urlauber denn gern vor Ort, so erfahrungsgemäß?
Ganz unterschiedlich. Also zum einen haben wir natürlich die Menschen, die einfach aktiv sein wollen in der Natur. Da ist natürlich das Thema Wandern ganz groß geschrieben, aber auch das Thema Radfahren. Familien nutzen gerne die Familienangebote im Wildtierpark. Eine Schifffahrt ist immer drin auf dem Edersee.
Und sie alle starten auch zum 1. April. Die Ausflugsdampfer, die Sommerrodelbahn, auch die Greifvögel fliegen schon bei der Flugschau im Wildtierpark. Ein Blick zur Gastronomie am See und in die Hotels. Wie schaut's denn da aus mit der Personalsituation? Sind die auch gut gerüstet für die Saison? Christian Gerlach betreibt das Flair Hotel Werbetal in Niederwerbe und ist Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbandes Waldeck-Frankenberg.
Also wir bei uns im Haus sind Gott sei Dank dafür voll ausgestattet. Ich muss auch sagen, wir haben uns helfen müssen mit Auszubildenden aus Vietnam. Ich weiß, die Personalsituation ist hier ähnlich prekär wie in allen anderen Gastronomie- und Hotelleriebetrieben.
Ob Wandern im Urwald, Radfahren am See, den Blick von Schloss Waldeck genießen, die Osterferien können kommen.
In Hessen haben die Osterferien begonnen. Silvia Ritter hat uns einen Einblick in die nordhessische Urlaubsregion rund um den Edersee gegeben. Und das war der Tag in Hessen mit Sarina Hase. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch auf hessenschau.de.